SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz herzlich willkommen. Wir sind in einem ganz speziellen Ort, im Casino Theater Winterthur. Und wir feiern an diesem Sonntag die Helden des Alltags. Jetzt sind sie also persönlich, jetzt lernen wir sie persönlich kennen bei uns auf der Bühne. Katrin Jacki und der Janka Boll vom Projekt Welcome to School, ein Schulprojekt für junge Asylsuchende. Herzlich willkommen. Der Yannick Gavalin, Leiter von der FCK Bodensee Kickers, ein Fußballprojekt für Menschen mit einem Handicap. Willkommen. Und der Preisträger von der Publikumswahl 2016, Held des Alltags, der Thomas Nieder, Abfalltaucher, der die Schweizer Gewässer vom Müll befreien. Guten Morgen, Thomas Nieder. Herzlich willkommen. Ja, man muss sagen, Thomas Nieder, das war ein ganz emotionaler Moment, glaube ich, an diesem Freitag oben. Ich weiss nicht, wie viele im Saal dabei waren, zugelost haben oder vielleicht zugeschaut haben am Fernsehen. Der Moment von der Publikumswahl, was heisst, Held des Alltags 2016 ist der Thomas Nieder. Wie ist es Ihnen gegangen in diesem Moment?
Ich glaube, das hat man gesehen.
Ja, wir haben es gesehen.
Und einige Leute waren, glaube ich, überrascht, dass von da Bekannte aus dem Dorf besuche zu meinem Arbeitgeber, glaube ich, Arbeitskollegen, die mich so nicht kennen. Aber man kann das nicht steuern. Es das passiert.
Einfach. Männer, die Tränen zeigen, sind etwas Seltenes und haben aber dann umso eine stärkere Wirkung in diesem Moment.
Ja, es gibt schon. Ich glaube, dass wir Männer noch ein bisschen lernen, dass man das Gefühl auch zeigen darf.
Der Janka Boll nickt, ja. Und es gibt einen ersten Applaus. Wenn es eine Freude dran sind, sowieso, oder? Die letzten 40 Stunden, was ist alles passiert jetzt seit der Preisverleihung? Wenn wir schnell die Touren zurückdrehen, Freitag oben am 7. Jetzt haben wir Sonntagmorgen kurz nach der 10. Was ist alles passiert in Ihrem Privatleben seitdem?
Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, sehr viele Telefone, sehr viele E-Mails. Auf Facebook ist einiges gegangen. Mhm. Dann hat noch von der Zeitung haben sie noch etwas angerufen. Und ja, es tut einem schon ein bisschen wie in einer Waschmaschine. Es geht ein bisschen etwas ab und man steht halt...
Was heisst das, ein bisschen in einer Waschmaschine?
Ja, es ist, sagen wir, für uns nicht Medienprofis oder so, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Es ist ein Auf und Ab. Mhm. Man muss dann auf einmal, da kommen so viel neben den Emotionen kommen die Reaktionen, Aktionen und das sortieren, an den richtigen Platz zu tun. Man ist quasi, kaum hat man etwas sortiert und man meint, kommt schon das Nächste. Mhm. Also man hat so, es gibt eine gewisse Zeit, wo man nicht zur Ruhe kommt oder wo man gar nicht so Zeit hat, um das Ganze zu fassen oder setzen zu lassen. Und das ist doch ist schon noch beeindruckend. Also auch die Freude, man wird gefreut, toll, super, freut sie sich. Man hat gar keine Zeit im Moment, um sich zu freuen, weil man immer wieder beansprucht wird. Oder ja. Aber es ist intensiv, es ist schön.
Also ist vielleicht heute Sonntagnachmittag mal eine Zeit, wo die Agenda wieder ganz frei ist und sie Zeit haben für sich, ihre Lebenspartnerin. Ist das jetzt zum Beispiel so ein Ruhemoment heute Nachmittag?
Ich weiß es nicht.
Okay, gut. Sie sitzt im Publikum, vielleicht hat sie etwas ganz Ruhiges geplant. Eben nichts geplant, das wäre ja auch mal schön. Oder? Was man merkt, wenn man euch vier beobachtet, ist, da ist irgendetwas passiert, der zwischenmenschlich. Also ich glaube, der Eindruck täuscht schon nicht, dass ihr euch mittlerweile auch gegenseitig sehr gut mögt, Yannick Gavalin. Also ich habe zum Beispiel beobachtet, wie ihr euch jetzt vorher begrüßt habt, da ist eine Umarmung so.
Ja.
Wie schnell ist das gegangen? Also das schon ist, beim ersten Kennenlernen?
Ja, also eigentlich am Mittwoch schon dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Und vor allem, wenn ich cool gefunden habe, mir haben alle gesagt, eigentlich sind die anderen 197, die auch noch drin waren, eigentlich auch die Helden und alle anderen Leute, die super schöne Arbeit machen, die Zeit investieren. Das hat mich imponiert. Dann müssen sie sagen, okay, das stimmt. Ja. Und dann haben wir auf Anhieb verstanden. Ja.
Dann machen wir doch gerade mal schnell so eine kleine Perlenkette unter euch vier. Jani Gavalin, was beeindruckt Sie denn speziell an der Katrin Jacki zum Beispiel?
Also ich finde das sensationell, was sie beide auf Beine gestellt haben. Oder? Und dass sie eine Chance geben, Leute, die eigentlich vom Bund her nicht dürfen, irgendwie etwas nachgehen und dass sie die Zeit können sinnvoll nutzen und ich meine, sie möchten gerne mal rausgehen, einen Laden irgendwie oder etwas bestellen oder kaufen gehen. Und wenn sie mit der Sprachkommunikation dann abbrechen, so lernen sie eben auch. Sie haben eine Struktur, eine Tagesstruktur drin. Sie fühlen sich eben auch wertvoll dann eben auch, oder? Also, ja.
Katrin Jacki, wenn ich jetzt quasi bei Ihnen die Kette würde weiterspinnen zum Thomas Nieder rüber, was haben Sie über den Thomas Nieder erfahren, wo Sie speziell bewegt jetzt in diesen 10 Tagen, 2 Wochen, wo Sie sich schon ein bisschen besser kennen?
Ich glaube, der Thomas ist jemand, der genau weiß, was er will und das Ziel verfolgt und das sehr fokussiert verfolgt. Und das ist, das ist bemerkenswert. Mhm. Er geht seinen Weg und der geht konsequent.
Thomas Nieder, was berührt Sie am meisten am Jan Gabol?
Ich tue nicht gerne personenbezogen werden. Mhm. Ich finde alle 3 Mitnominierten herausragend, so wie alle 2,5 Millionen in der Schweiz, die ehrenamtlich unterwegs sind. Weil es ist, also jeder Mensch, der tätig ist, wo auch immer, für was auch immer, verdient Anerkennung und Respekt. Wir haben jetzt Glück, dass wir hier oben sitzen. Wir repräsentieren die Sorte Leute, sage ich einmal. Und wenn ich das sagen darf, wir haben viele Reaktionen erlebt. Und logisch hat man in dieser Woche sein eigenes Profilbild verfolgt und auch Mitbewerber. Und was ich festgestellt habe, ist, wir haben einen Haufen Zuspruch. Wir leben in einem freien Land, jeder darf sagen, was man denkt, aber das heisst nicht, dass man muss sagen, was man denkt. Und es hat einige unschöne Äußerungen, deplatzierte, weil es ist doch nicht wichtig, ich bin jetzt im Bereich Natur, der Janik arbeitet mit Menschen, Katrin und der Jan arbeiten mit Menschen und es geht um Menschen. Und wir sind nicht in der Politik. Mhm. Und darum finde ich, wenn jemand etwas sagen will, unterstützend, wo motivierend wirkt, sollen sie das machen. Und wenn sie eine andere Meinung haben, sollen sie sich für sich behalten.
Mhm. Ja. Also was Sie ansprechen, ist, Sie haben das Gefühl, dass es ein bisschen wie eine Rangierung gegeben hat bei Leuten, wo man gesagt hat, das ist mehr unterstützenswert und das wäre weniger. Das ist quasi ein Appell für die Freiwilligenabende in der Schweiz. Es geht um Menschen und um eine Verbesserung von der Situation in unserem Land. Grundsätzlich, Punkt.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Jan Gabol, der Jani Gavalin, was bewegt Sie an ihm?
Mich bewegt sehr stark am Jani Gavalin, dass er sportliche Betätigung aufbaut, denen das ermöglicht, wo sonst eigentlich nicht Fokus sind, von, dass man schaut, dass sie sich bewegen müssen. Und die Freude, die er damit macht, die er in den Kindern macht oder den jugendlichen behinderten Leuten und die Freude, die er auch selber hat an dem, das hat mir also fast den Schnauf weggenommen. Wenn ich so sehe, wie das so aus ihm raus sprüht.
Es ist sichtbar.
Das ist unglaublich.
Mit seinen 1,94 Meter oder wie groß sind
Sie? Ja, so in etwa.
Ja, genau. Also das ist sprühende Freude auf 2 Beinen, oder? In dem Moment, genau.
Dann kann ich noch Thomas Nieder widersprechen.
Ja.
Thomas, wir sind politisch unterwegs, also unsere Schule, Katrin Jacki und ich, wir sind sehr politisch, also wir machen Politik, das ist also unsere Überzeugung.
Was mich, wenn man gerade bei euch kann bieten, was mich interessiert, ich gibt es ja quasi nur im Doppelpack, und es haben mich Leute gefragt, wie kommt eigentlich das, dass die beiden so quasi zu zweit bei diesem Projekt unterwegs sind und jetzt zu zweit in der Sendung sind, wie kommt das, die Beziehung, die miteinander unterwegs sind?
Also der Jan und ich kennen uns seit gut 30 Jahren. Wir haben uns freundschaftlich lernen können, den gleichen Freundeskreis gepflegt und haben dann später zweimal Gelegenheit gehabt, in zwei verschiedenen Geschäftsleitungen von Ämtern miteinander zu arbeiten, sehr eng zusammen zu arbeiten. Wir waren nie ein Paar. Ja. Werden auch nie, vermute jetzt mal. Aber wir sind jetzt eine Art ein gutes Paar. Genau, ja. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, die wir haben. Wir haben sehr intensiv miteinander gearbeitet für die Stadt Zürich. Haben zusammen ein Büro geteilt, ob schon eigentlich vorgesehen war, ein Einzelbüro zu haben. Ich als Leitende von der Stadtplanung, er als Leiter von der Denkmalpflege und Archäologie. Und dann haben wir gesagt, du, es macht doch keinen Sinn, du, die Vergangenheit in die Zukunft von dieser Stadt, komm, wir nehmen die Mauer raus. Und wir arbeiten zusammen. Und wir haben ja das Gefühl, das hat viel bewirkt, nicht nur zwischen uns, aber eigentlich haben wir mehr können erreichen für unseren Inhalt oder für unsere Themen, die wir haben bearbeitet. Und so haben wir uns natürlich sehr gut lernen können.
Sie haben beide Familien, das ist je nachdem auch noch speziell, oder? Wenn man quasi noch eine zweite freundschaftliche Partnerschaft hat. Wie ist das für eure Partner, wenn ihr so eng zusammen arbeitet?
Habe ich nicht gefragt.
Nein, es gibt schon ein bisschen, was soll ich sagen, eifersucht ist zu viel gesagt, aber immer mit der Katrin, und es hat sie schon wieder angerufen. Und es ist schon, ja, wenn wir zusammen in der Schule zusammenarbeiten, telefonieren wir eigentlich viel mehr miteinander. Vorher haben wir uns ja täglich getroffen, genau, ja, im Büro, und jetzt ist das nicht mehr so. Und jetzt ist halt schon, Katrin ist halt einfach immer, wenn ich nachschaue auf meinem Nattel, kommt zuerst mal Katrin, bevor nachher wieder jemand anders kommt.
Genau, das braucht einen gewissen Rahmen daheim, der das mitträgt und Toleranz hat für das. Mich würde interessieren, wo ihr alle herkommt, wo quasi eure Wurzeln sind, was euer Fundament ist von dem, was ihr lebt, was ihr sind. Yannick Gavalin, der Vater Italiener, die Mutter, genau, Französin, richtig, aufgewachsen aber in der Schweiz, in Gossau, genau, Kanton St. Gallen. Mhm. Wo liegen jetzt denn die Wurzeln in Italien und Frankreich? Wo sind die beiden älteren Teile hergekommen?
Also mein Vater kommt aus dem Norditalien, aus Treviso, nahe von Venedig, aus dem schönen Veneto. Und meine Mutter ist aus dem Norden von Frankreich, Lille, also Valenciennes-Lille, zwischen Valenciennes-Lille. Da fährt man ja Paris-Roubaix, fährt man ja dort, die Les Baons dort vorbei, genau der, ja, genau, deren Ortschaft, von dort kommt sie her, ja.
Und wie fest ist Französisch schon ein Teil gewesen vom Familienleben?
Also, ja, schon mehrheitlich. Also mein Vater hat eigentlich nur Französisch geredet mit mir. Das ist auch speziell als Italiener. Nein, aber er hat ja eine Weile lang auch in Frankreich kurz gelebt. Und dann meine Mutter dort kennengelernt.
Alors, on pourrait parler français?
Bah oui, on pourrait. Bah, y a pas de problème. Pour moi, c'est bien de parler français.
Für mich wird es schon ein Problem, ist gut.
ça me manque, parce que, ouais.
Also, es fehlt ein bisschen das Französisch im Alltag. Ja, ja. Ihre Mama ist ganz früh schwer krank geworden, Parkinson, im Fall von einer sehr jungen Frau. Was hat das bedeutet für das Familienleben?
Es hat uns zusammengeschweißt, richtig zusammengeschweißt. Meine Mutter hat ein Studium gemacht im Modedesign. Sie hat ja bekannte Schüler auch unter sich gehabt, also Christian Dior zum Beispiel und so. Ja.
Wow.
Ja.
Also wie jetzt konkret?
Ja, sie hat Schule gegeben, sie hat eine Haute-Couture-Schule gegeben. Ja, sie war dann lange in Paris. Und dann, als sie meinen Vater kennengelernt hat, sind sie dann noch in die Schweiz gekommen. Ja. Mein Vater hat hier Zürich gearbeitet. Und so sind sie dann auf Gossau gekommen, weil die Firma noch expandiert hat, eine Firma gegründet in Gossau. Und dann ist er mit der ganzen Familie, also quasi mit der Mutter, dann auf Gossau gekommen. Es war keine einfache Zeit gewesen, aber es ist sagen wir es so, meine Mutter hat nie aufgegeben, die ist immer aufgestanden und hat gesagt, jetzt geben wir Vollgas, fertig, Schluss. Was bringt es denn eben auch? Und sie ist eben auch, zu dem Zeitpunkt ist es so gewesen, vor 30, 40 Jahren hat man Parkinson gar nicht gekannt hier in der Schweiz. Und das war immer das Hin und Her gewesen mit der IV und allem drum und dran. Und ja, es ist ein brutaler Kampf gewesen. Ich habe gesagt, Parkinson, Hypochonder. Ja, vielmal einfach so. Aber das ist einfach, es hat sich aber gelohnt, dann schlussendlich, oder? Das hat uns zusammengeschweißt, mein Bruder, mein Vater und ich, wir haben für sie gesorgt. Sie hat so viel für uns gegeben, sie ist immer aufgestanden und hat uns auch den Glauben gegeben, das Leben, das Kämpfen, und nicht aufzugeben und eine Freude haben am Leben. Und das kann ich irgendwie auch ohne die Grundwerte, die ich bekommen habe von meiner Mutter, von meinen Eltern, kann ich es eigentlich gar nicht. Der Bodensee-Kicker sagt, leiten es geht. Nein, ich gebe das gerne weiter, die Freude auch. Und das Kämpfen lohnt sich eben auch. Und das ist ja, ein Punkt, den ich den Leuten würde gerne weitergeben.
Schön. Wenn wir gerade in einer starken Mutter von Yannick Gavalin mache ich gerade den Bogen über zu der Katrin Jaggi, weil sie sind auch mit einer starken Mutter aufgewachsen. Sie ist eine wichtige, eine Frauenfigur in den 60er Jahren, wo dort schon ganz alternative Lebensformen gelebt hat. Wer ist das? Was ist das für ein Mensch, Ihre Mama?
Meine Mutter ist, wie gesagt, wirklich sehr eine starke Persönlichkeit für uns Kinder. Fast so eine Überfrau.
Eine Überfrau?
Ja, das ist ein grosses Wort. Ja, also so, natürlich, wir waren ja klein. und das hat für uns natürlich Vor- und Nachteile gehabt. Also wir sind in einem sehr offenen, alternativen Umfeld aufgewachsen, sehr lebendig. Also bei uns sind Leute ein- und ausgegangen und das nicht nur für ein Nachtessen, sondern über Wochen. Also,
in den 60er Jahren? Das
ja, also ich bin natürlich 70er Jahre. Ja. Ich bin so alt, bin genau. ich noch gar nicht.
Also sind in 70er Jahre reingegangen.
Genau. Aber es war sehr lebendig gewesen. Also wirklich so in den Anfangs 70er Jahren bei uns. Meine Mutter war daneben Geschäftsfrau, hat uns allein aufgezogen, drei Kinder. Sie hat so zwei Seiten gehabt. Sie hat ihre Geschäfte sehr erfolgreich geführt. Und
sie ist Jeans importiert
genau,
in der Schweiz.
Ja. Genau, sie hat die ersten Levi's wahrscheinlich in der Westschweiz verkauft und Lee Cooper und so. Und bei uns ist schon von dem her viel los gewesen, oder? Dass sie alle von überall angereist, wo jetzt endlich die Jeans
Blue Jeans wollen,
die Blue Jeans wollen kaufen und, ja. Und Spatschuli und Moschus Gerüche reinziehen. Und ja, ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen, das eben sehr, sehr offen und sehr, sehr anders war im Vergleich zu dem Umfeld in Murten, wo ich in der Schule erlebt habe.
Also eine ganz bunte Kommune, sage ich jetzt mal, wo Sie da gewesen sind.
Ja.
Das kann ja je nachdem toll sein, lustig, aber je nachdem, gerade in einem Alter, wenn man Teenager wird oder so, wird man vielleicht auch gar nicht mal so fest rausstechen. Wie war das für Sie gewesen?
Ja, ich habe es angetönt, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir Kinder sind ein bisschen untergegangen in dem. Also das ist eine Tatsache, es gehört mir viel von diesen 70er Jahren Kommunenkind, oder? Also da ist auf sehr viel Selbstverwirklichung rum gewesen, sage jetzt mal, wo im Vordergrund war. Wir sind einfach mitgeschwommen. Also es hat sich niemand gross gekümmert, wenn wir ins Bett gehen und ob wir ins Bett gehen. Also so, es ist, ja... Und das Essen haben wir irgendwie noch gewusst, wo wir es finden.
Ja. Also früher zur Selbstständigkeit erzogen als Hippie-Kind, wo man eben, glaube ich, einmal sagt, dass es nicht nur einfach war, wenn man Hippie-Kind war.
Genau,
in den
70er. Und bei uns war es vielleicht darum noch so ein bisschen komplexer, weil meine Mutter gleichzeitig Geschäftsfrau war. Und das ist, also sie hat eigentlich das Geld verdient für das ganze Geschehen um uns herum. Oder? Und da hat sie natürlich auch sehr, ist sie auch abwesend gewesen.
Das heisst, sie ist, glaube ich, dann auch auf Frankreich gegangen. Und sie sind in dieser Kommune quasi selber aufgewachsen als Kind.
Ja, sie ist dann sehr früh ist sie, mit meinem Stiefvater ausgewandert. Das hat dann natürlich bei uns ein bisschen zu einem Bruch geführt. Also wir sind dann, und das ganze System ist dann noch ein bisschen auseinandergebröckelt, oder? Weil plötzlich ist das Geld auch nicht mehr einfach rum gewesen, für das System zu unterhalten, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir sehr auf uns selber gestellt gewesen, wir Kinder. Also ich bin die Jüngste gewesen, für mich auch speziell gewesen. Meine Geschwister, die haben es, glaube ich, lässiger gefunden als ich.
Das heisst, Sie sind nachher ziemlich direkt Vater gerade durch die Schule durch und in die Karriere eingeschickt. Also Sie haben nachher recht Gas gegeben aus dem raus.
Ja, ich habe Leistungssport gemacht in dieser Zeit. Und das war für mich, glaube ich, sehr wichtig, weil es hat mir eine Struktur gegeben. Es hat mir eigentlich so wie einen klaren Tagesablauf gegeben und hat in gewisser Hinsicht vielleicht auch mehr Ehrgeiz geweckt, auch beruflich, kann ich sagen.
Janka Pohl, in Ihrem Fall, Sie haben, wenn ich gerade bei den Müttern bleibe, finde ich es ganz spannend. Ihre Mutter ist nämlich Schwedin, gell?
Ja, kommt aus Schweden.
Ja. Kommt aus Schweden, ja. Ja. Haben Sie da von dieser schwedischen Kultur noch etwas mitbekommen? Also ist das Teil vom Haushalt daheim?
Ja, also meine Kinder haben alle als erste Sprache Schwedisch gelernt. Und ich mag mich noch erinnern, als ich in Kinski gekommen bin, habe ich nicht Deutsch können.
Ah, sicher?
Ja, die Kinder haben mich also angerempelt und so. Was ist denn das für eine? Also Ausländerkind oder Kind, die die Sprache nicht können, haben es damals die Schaffhausen in den 60er Jahren wenig gegeben.
Sehr wenig,
also ich bin dort recht aufgefallen, dass ich Deutsch lernen musste. Das ist dann aber sehr schnell gegangen.
Ja.
Und heute ist Deutsch, ich muss sagen, wenn man fragt, meine Muttersprache, ist es Deutsch oder das Schwedisch, ist ein recht im Hintergrund.
Aber Sie würden jetzt, Sie könnten sich noch durchschlagen, wenn Sie in Stockholm
wären? Ja, ich habe Verwandte in Schweden und wir besuchen die mindestens alle zwei Jahre. Besuchen wir unsere Verwandte und ich kann also mit ihnen schwätzen.
Also ja. Ihre Vater und Ihre Mama, wie haben sich die denn kennengelernt? Also er ist im Steinbau, sage ich jetzt ganz gross, tätig, aber das
ja,
ist...
Ja, das ist... Ja, mein Vater war eigentlich zuerst Jesuit. Also er hat das Gelübde nicht abgelegt. Er ist dann abgehauen, bevor er das Gelübde abgelegt hat, als Jesuit. Aber er ist auf Freiburg damals, ist das noch verboten gewesen. Ist er also Jesuitenschüler gewesen, clandestin. Und es ist ihm dann zu viel geworden. Und dann hat sein Vater, der gerne hätte gehabt, dass er Jesuit wurde, auf England geschickt, dass er mal nur Englisch lernt. Weil mein Vater hat eigentlich nur Altgriechisch und Latinisch und Französisch gelernt. Und dann hat er zu London meine Mutter getroffen, die dort als Dentalhygienikerin, wie man heute sagen, gearbeitet hat.
Das war eine andere Form von Erweckungserlebnis in dem Fall für ihn?
Ja, ich glaube schon. Ja, wenn ich auf die Fotos meiner Mutter anschaue aus dieser Zeit, das war also eine wunderhübsche Frau.
Ja. Ja. Schön.
Und ich wundere mich, dass er sie bekommen hat. Also muss ich ehrlich sagen.
Aber schön hat es geklappt.
Ja, ich bin froh.
Dass sie sich gefunden haben. Thomas Nieder, man hört es, irgendwann ist da noch der Fricktaler Dialekt bei Ihnen. Ich habe das Gefühl, wenn wir miteinander schwätzen, tönt es ein bisschen anders, als wenn Sie vielleicht mit anderen, mit einem Zürcher oder Innerschweizer Dialekt schwätzen. Bei mir höre ich es auf jeden Fall bei Ihnen. Aber es steckt irgendwann auch noch ein Bündner drin, gell? Also Bündnerwurzeln.
Ich bin Bündner. Gebürtig Bündner. Ein Highlander.
Ein
Heinzenberg. Tausend die von Kastel, dort hinten. Meine Eltern sind dann... wo wir noch jung waren, ins Fricktal. Ich habe dann meine Jugend im Fricktal verbracht.
Mhm.
Ja, und dann nach dem Fricktal auf Basel. Gehört man noch ein bisschen.
Genau, ja, das ist das, was ich meine.
Und ja, eigentlich nichts weltbewegendes. Eine ganz normale Schweizer Jugend.
Eine normale Schweizer Jugend.
Unspektakulär, unauffällig. Also gut, unauffällig. Im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, schon auffällig.
Warum?
Also, ja, man hat dann, also wenn irgendetwas war, wir sind uns ja 3-4, hat man gewusst, okay, ein von denen.
Ist es?
Das war die Quote. Gewesen.
Und was hätten Sie denn so zum Beispiel Boske?
Was man so als Jugendlicher halt macht.
Was denn so?
Also, wir haben halt zum Glück hat es weder Handy noch Computer. Fernsehprogramm ist, glaube ich, oben um 6 Uhr losgegangen mit der Tagesschau. Und dann ist vielleicht noch der Teleboy und irgendetwas, aber dann ist auch schon wieder fertig gewesen. Unseres, würde ich jetzt mal sagen, grosses Glück. Da haben wir natürlich uns müssen bewegen, beschäftigen. Unterhalten, was auch immer, Räuber und Poli, forschen im Wald, in den Bächen, in den Höhlen. Und eben noch so ein paar Nebensächlichkeiten im Dorf ist ja mal vielleicht noch immer eine Scheibe.
Aha, eine Scheibe, ich muss daran glauben.
Oder man ist halt an einem Block und hat dort mal geschwind alle hier gelütet.
Jawohl, Glöcklizug. Ja.
Denkt, sie haben eh nichts zu tun sonst. Man hat halt Sachen gemacht, die sind zu seiner Zeit normal gewesen und es hat dazugehört und hat zu unserer Entwicklung gehört, auch zu der sozialen Entwicklung. Ja, und das haben wir alles schadlos überstanden, mehr oder weniger.
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das Ihren Söhnen auch zugestanden haben, so eine Zeit.
Unbedingt. Ich wär enttäuscht, wenn die weniger intensiv ihre Jugend gelebt hätten. so gesehen bin ich, ich habe es auch nicht so angesehen, wenn dann Telefon gekommen
sind.
Oder sonst etwas. Dann, ich denke, okay, sie sind gesund. Sie
kann ich mir jetzt drinnen sehr
sie
gut
funktionieren.
Ja, genau. Das ist persönlich auf SRF 1 am Sonntag mit der Katrin Jaggi und dem Jan Kapoll von Welcome to School. Thomas Niederer, dem neuen Held des Alltags mit seinem Abfalltaucherprojekt und dem Janik Gavalin von den Bodensee-Kickers. Mal schnell schauen, schnell aufs Tennis, für alle im Saal und für sie daheim, wo ich es jetzt zuhöre. Es freut uns natürlich sehr. Ich kann sagen, dass der erste Satz an Roger Federer gegangen ist mit 6-4. Im zweiten Satz steht es allerdings im Moment 0-2. Also, es bleibt spannend auf jeden Fall. Spannend auch in unserer Runde hier. Ich würde das gerne ein bisschen aufbrechen, schnell. Eine schnelle, kurze Runde. Ich habe je drei Sätze an euch vier, wo ich euch würde bitten, dass ihr die fertig macht. Ich fange jetzt gerade mit Thomas Niederer an. Am Tauchen gefällt mir besonders, dass...
Dass es so ruhig ist.
Dass es so ruhig ist. Richtige Helden sind für mich die, die...
Und nicht darüber reden.
Meine beiden Söhne möchte ich weitergeben, dass...
Anstand und Respekt.
Jan Kapoll, der Katrin Jaggi macht mir eine besondere Freude, wenn man...
ihre Blumen bringt.
Und mir macht man eine besonders grosse Freude, wenn man...
mich am Morgen ausschlafen lässt.
Von den Flüchtlingen bei uns im Schulprogramm lehre ich...
Witz und Freude im Alltag.
Katrin Jaggi, im Jan Kapoll macht man eigentlich noch viel mehr Freude, wenn man...
Oh. Wenn ich ihn nicht kritisiere.
Ah. Wenn ich bei einer Zauberfee einen freien Wunsch dürfte stellen, der garantiert in Erfüllung geht, dann wäre das...
Ja gut, kommt dem immer der Weltfrieden in den Sinn, oder?
Der Weltfrieden ist immer gut. An der Schweiz gefällt mir, dass...
Ja, dass wir so eine vielfältige Gesellschaft sind und so viele Möglichkeiten haben, uns zu entfalten. Selbstbestimmung ist für uns, glaube ich, ein wichtiger Ansatz und das finde ich sehr schön.
Janik Gavalin, wenn ich könnte fliegen, dann würde ich gerne mal...
nach Barcelona mit meinen Jungs.
Ich lehre von Menschen mit einem Handicap...
Wertschätzung, enorme Wertschätzung.
Der Mensch, die Persönlichkeit, die ich wirklich gerne mal treffen würde, ist...
Oh, das ist noch schwierig. Da kommt mir jetzt gar keinen in den Sinn. Also wirklich, ja. Yeah. Das ist noch schwierig.
Vielleicht haben Sie ihn ja schon
getroffen. Ismael Loh, ein Musiker.
Gut, super, ja. Ein Musiker. Warum macht eigentlich jemand das, was er macht? Was treibt sie an? Die Helden des Alltags, die vier Finalisten aus drei Projekten, die wir heute bei uns in der Sendung haben, die das Jahr nominiert waren, sich ja alle 150% einsetzen für das, für die Sache, die sie machen. Und die Frage die stelle ich jetzt Ihnen allen. Wann stehen Sie da und denken, jawohl, das, was ich mache, das ist richtig? Katrin Jaggi.
Mich beschäftigt eigentlich die Situation von den Flüchtlingen nicht nur in der Schweiz. Also mich beschäftigt das natürlich, was in Lesbos abgeht, was auf der ganzen Balkanroute abgeht. Und ich habe gemerkt, als ich selber im Einsatz war, an der Balkanroute, wie aufreibend das ist, dort Arbeit zu leisten. Und ich glaube, für mich die grössten Helden sind jetzt nicht da, sondern tatsächlich in diesen Einsätzen bei den Menschen, die es wirklich ganz, ganz wichtig brauchen. Also, und nachdem ich zurückgekommen, zusammen mit dem Jan, als wir unterwegs waren, war für mich klar, ich habe hier eine Arbeit, ich habe hier eine Familie, ich habe hier ein Leben, ich kann unmöglich mich ausklinken aus diesem ganzen System. Aber ich wusste, ich wollte etwas machen. Und da ist für mich Bildung und Jugendliche in dieser Kombination ist für mich das Neulingste gewesen. Also da etwas machen in der Schweiz für Menschen, wo ich aus meiner Erfahrung weiss, weil ich es auf der Flucht erlebt habe.
Hat es einen Schlüsselmoment schon gegeben in dieser Zeit, jetzt, wo Sie das machen seit dem April, wo Sie gesagt haben, jawohl, es ist richtig, genau aus diesem Augenblick heraus?
Es sind hunderte von Momenten, ja. wo man weiss, wenn man die jungen Leute erlebt. Und bei ihnen ist eigentlich häufig Freude im Vordergrund. Aber wenn man in die Tiefe geht und sie ein bisschen besser kennenlernt, dann sieht man ihre tiefe Traumatisierung und ihre tiefen Probleme. Und dass sie dann jemanden haben, der für sie da ist, ist, glaube ich, wirklich das, was meine grösste Motivation ist.
Ja, und Gabol, wenn ich Sie die gleiche Frage würde fragen, wann ist der Moment da, wo Sie vielleicht sagen, jawohl, genau darum mache ich das, darum lohnt es sich?
Das ist, wenn ich ins Klassenzimmer hineinkomme und es ist ruhig wie eine Kille. Ich schaue schnell über die Bank und sehe, oh, sind alle da. Und die Lehrerinnen und Lehrer laufen umeinander und dann da noch etwas korrigieren und da noch etwas korrigieren. Und ich sehe die vorgeschriebenen Wandtafeln und die Konzentration der Schülerinnen und Schüler, das ist enorm. Und ich frage einmal dann die Lehrer und so, macht das gern? Gehen Sie gerne da Schule? Und dann sagen sie, ja, es ist das Beste. Weißt, es ist so ein Unterschied im Vergleich zu unseren Kindern, wo das einfach als selbstverständlich annehmen und dann auch rebellieren oder nicht kommen und die Aufzüge nicht machen und so. Und da wollen alle.
Und Sie sind heute übrigens alle hier im Saal und hören ganz gebannt zu, obwohl Sie sehr wahrscheinlich relativ wenig verstehen oder von dem, was wir sprechen. Oder
ja, gar nichts. Wir müssen eigentlich Hochdeutsch sprechen,
weil Sie lernen ja Hochdeutsch. Genau. Ja. Genau. Thomas Niederer, in welchem Moment gibt es so einen Schlüsselmoment, so einen Schnappschuss vielleicht, wo Sie würden sagen, jawohl, genau in dem Moment habe ich gemerkt, genau darum lohnt es sich?
Der Moment war eigentlich, bevor ich mit dem angefangen habe. Weil genau aus dem Grund habe ich angefangen. Aber es gibt natürlich Momente, wo wir haben mal das beste Beispiel, das Rütli. Das hat eigentlich jeder kennen, das Rütli-Wesen. Dort ist der Landestag vom Chorschiff und kurz vorher ist eine Bucht. Und da hat mir ein Maschinist von einem Chorschiff eine E-Mail geschrieben. Die Bucht sehe ja aus. Und da fahre ich den Alltag mit dem Schiff, mit den Touristen durch. Da habe ich nicht einmal schauen. Und dann bin ich am nächsten Tag mit meinem Lebenspartner, haben wir das Boot genommen, sind in die Rötli-Bucht dort. Und dann sind es etwa 2-3 Kubik Güssel Plastik zusammengelesen. Ich habe dann Vorher-Nachher-Foto gemacht. Und sensationell natürlich, also das Nachher vor allem ist toll zu sein. Und wenn ich einen Vergleich machen darf, wir reden jetzt eben von den Helden und von den verschiedenen Projekten. Und ich habe schon, oder jeder hat gesagt, ich sehe mich nicht als das. Und bei unserem Projekt, bei unserer Arbeit, die so viel mitschafft, ziehe ich gerne einen Vergleich. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, eine Mutter, also alle Frauen und Mütter. Das ist meine persönliche Meinung, es gibt eine Sorte Helden auf dieser Welt. Und das sind Frauen und Mütter, weil wir schauen es für selbstverständlich an, vor allem alle jüngeren, älteren Kinder. Man ist daheim, man hat es daheim und die Mami räumt auf. Ehrenamtlich. Die Mutter ist 7 Tage, 24 Stunden Standby parat. Ist gleich, was passiert. Ehrenamtlich. Die Mutter macht den Alltag das Gleiche. Alle sind zum Haus aus. Sie räumt auf, sie putzt hinten noch, ehrenamtlich. Und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Oder scheinbar für einen Teil der Gesellschaft. Man rührt fort, es wird geputzt. Die Schweiz funktioniert so. Wir sind nicht besonders reinlich, aber wir haben ein gutes System. Am Morgen, wenn die Ersten zum Haus ausgehen, man sieht es nicht mehr. Es ist schon geputzt. Darum meinen alle, die Schweiz ist so wunderbar und sauber und reinlich. Wer am Morgen um 5-6 Uhr am Bellevue vorbeiläuft, oder zu Luzern hinter dem KKL, sieht ein anderes Bild von der Schweiz. Und das ist ein bisschen der Vergleich und auch der Moment, wo ich sage, wenn wir wieder neu da sind und es ist super, denke ich, yes, geil, es ist super. Und darum der Vergleich. Ich finde es zwar schön, wenn man geehrt wird für das, was man macht, aber wir haben es ja nicht angefangen, dass wir geehrt werden. Es ist eine Überzeugung, die wir haben. Wir machen es aus deren Überzeugung. Und wenn man jetzt uns ehrt für das, ist wieder einmal mehr, gehen ein Haufen andere. Und in meinem Fall, das ist meine Meinung, eben, unsere Mütter, Frauen und unsere Mütter, das sind eigentlich für mich die wahren Helden, weil die haben alles zusammen. Wenn die nicht wären, wie sie sind und möchten, was sie machen, ging alles den Bach ab.
Großes Wort. Yannick Gavalin, wann ist der Magic Moment, der Zaubermoment, wo Sie sagen, jawohl, darum stand ich hier am Spielfeldrand zum Beispiel?
Ja, es ist eigentlich nicht direkt am Spielfeldrand, sondern das, was nebenzu passiert. Eben auch, dass die Jungs kommen und sagen, du, Yannick, ich habe ein Problem oder da. Und ich denke es immer wieder mal, für mich ist es schön, wenn ich dann nachher mitbekomme, dass es ihm gut geht nachher, dass er jemanden hat, der zulässt und auch Zeit nimmt. Ich denke vielmal in der Gesellschaft, man ist so schnelllebig, es ist so viele Informationen, die kommen. Wenn ich auch sehe, wenn die Leute kommunizieren, dann hocken sie am Tisch, am Ausgang, der andere schreibt einem anderen gegenüber das WhatsApp. Und die Kommunikation ist so verschoben worden, irgendwie. Und ich habe einfach gemerkt, meine Jungs, wenn ich einfach mal sage, okay, ich komme zu euch rauf, ich fahre auf St. Gallen rauf, egal welche Zeit das ist, wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich da. Und lege mal das Handy mal eine halbe Stunde auf die Seite, einfach mal zuzulassen, wann er zu erzählen hat, weil es ist immer etwas Wertvolles, was er erzählt. Und ich lerne daraus eben auch, und er lernt auch daraus. Und dann einfach dann können aufzubauen und sagen, du, schau, wir können es so und so machen. Das ist so etwas von wertvoll. Und da kommt alles retour. Und dann merke ich einfach, ja, egal wer es ist, ob es jetzt jemand von meinen Jungs ist, einfach mal 10 Minuten, 20 Minuten, egal wie viel, einfach mal da zuzulassen. Er hat er etwas zu sagen. Und es braucht so wenig, dass man glücklich ist. Eine Umarmung, einfach da oder sagen, hey, das ist super gemacht. Hey. Das ist, vielmal kommt man die Wertschätzung gar nicht mehr rüber. Weil es ist einfach, mir ist immer abgelenkt, oh, jetzt muss ich noch auf Facebook nachschauen, hat jemand noch geschrieben oder irgendwie so. Ich frage mich manchmal, was soll das? Hey, ich habe da etwas zu erzählen und du merkst, der ist gar nicht da, er ist irgendwo in der Ferne. Merkt, es interessiert mich ja gar nicht.
Also im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht um den Sport gegangen oder geht es ja nicht um den Sport, sondern wirklich was zwischen euch in dem Team oder zwischen Ihnen und dem Team passiert.
Ja, auch natürlich der Sport, sicher auch. Also ich sage ja, wenn das Lächeln, wenn sie können trainieren und sagen, danke vielmals, dass ich da sein darf, dass da Wertschätzung da ist, dass man ernst genommen wird. Von allen, nicht von mir noch, von den Trainern, von allen, die im Hintergrund auch arbeiten.
Am Anfang war ja einfach ein Sommerprojekt im Fall der Bodensee-Kickers. Genau, was machen wir im Sommer mit denen?
Ja, und das ist,
dass sie etwas Tolles machen können.
Ja, es ist eine glorreiche, also sensationelle Idee von Paul Leuthardt und Carmen, die da beigestellt haben, zusammen mit Bruno Iten und mit Hans-Peter Hege. Einfach, die haben gemerkt, es hat so viele Leute, die im Sommer irgendwie eine Beschäftigung gesucht haben. Das waren auch Leute von der Stiftung Manzio, die einfach sonst am Samstag nicht gewusst haben, was machen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und sie haben dann eine Plattform können bieten und sagen, komm, wir können mal etwas miteinander machen, wir shooten miteinander.
Und an welchem Moment sind denn Sie ins Spiel reingekommen?
Viel später. Okay. Ja, viel später. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren dort. Ja. Und,
aber die Fäden laufen jetzt über Sie, über den Yannick Gavalin?
Ja, ich würde da nicht jetzt mich da im Vordergrund stellen. Nein. Ja, ja, am Anfang war es schon so. Es war wirklich nicht ganz einfach. Es hat gewisse Sachen gegeben, wo ich muss sagen, okay, gut, dann packen wir jetzt an. Und ich habe auch durch Unterstützung von anderen Leuten, die mir da und Paul auch gesagt hat, schau mal, Yannick, da und da könnte man noch machen. Mhm. Und so. Und das ist, da habe ich dann auch eine, ja, ich darf im Prinzip eine Basis übernehmen und weiterzuführen.
Okay,
und da ich habe auch eine andere Vision noch ein bisschen und gesagt, jetzt, wie machen wir jetzt das, dass wir finanziell nicht viel mehr investieren, wie können wir bekannt werden und vielleicht Integrationsarbeit machen mit dem FC Kreuzlingen zum Beispiel oder irgendeinem herkömmlichen Fußballverein. Das waren alles so Ideen, oder? Die haben wir können umsetzen. Ja.
Kathrin Jaggi, Jankerbold, die kulturellen Unterschiede zwischen den Flüchtlingen und dem Leben in der Schweiz, die sind zum Teil doch recht riesig. Also sie kommen aus einer ganz anderen Welt. Wie viel vom Unterricht wird eigentlich verwendet, um zum Beispiel die kulturellen Werte von der Schweiz zu vermitteln? Passiert das automatisch zwischen den Zielen?
Ja, also ganz viel passiert natürlich automatisch in jedem Kontakt, den Sie haben. Ich sage jetzt, wenn Sie da sitzen und erleben, was da passiert in diesem Raum, ist das ja schon etwas, was für Sie ganz neu ist und Sie so nicht kennen. Ich glaube, all unsere Lehrerinnen und Lehrer sind sehr darauf bedacht, ihnen so viel wie möglich nicht nur an klassischer Bildung mitzugeben, sondern wirklich an Kultur, Wissen um unsere Gepflogenheiten und so weiter. Also das spielt immer drin. Dazu haben wir die regelmäßigen Workshops zu Umgangsformen. Also,
um was geht es? Was machen Sie dort?
Ja, wirklich, da geht es zum Teil fast basic. Wie gibt man die Hand in der Schweiz?
Das war eine Debatte in der Schweiz, oder?
Ja, genau.
Also Ihre Schüler, Ihre männlichen Schüler geben weibliche Lehrerinnen die Hand.
Ich habe noch nie erlebt, dass sie es nicht machen würden. Ja. Es ist mehr die Frage, wie. Also, dass man, es ist eigentlich wie bei unseren Kindern. Oder? Es gibt so mit 8 oder so kommt so der Moment, wo man denkt, jetzt musst du Lehrer die Hand geben und in die Augen schauen.
Sagen,
es braucht doch einen Händedruck. Der darf nicht zu fest, aber auch nicht zu weich sein. Und also, ganz klassisch. Oder? Also, das ist sicher ein Teil. Aber auch Themen, wie das bei uns in der Verfassung festgeschrieben ist, dass wir eine Gleichstellung haben. Wir tun mit ihnen auch politische Themen diskutieren, also nicht im Sinn von indoktrinieren oder so, sondern der Jan und ich waren zum Beispiel nach den Wahlen in Amerika sind wir hergegangen und haben zumindest ihnen wollen mitteilen, was uns Angst macht an dieser Wahl. Also das ist uns wichtig, dass sie wissen, wo wir stehen und was uns interessiert und was uns bewegt.
Und dass man frei diskutieren und debattieren kann.
Genau. Und es geht nicht darum, dass sie unsere Meinung annehmen sollen, aber wirklich, es geht darum, dass sie mitbekommen, was für Themen da diskutiert werden. Gerade aktuell habe ich erlebt in einer Klasse, wir haben ja 5 Klassen, dass ich festgestellt habe, dass vielleicht Staatskunde auch mal ein Fach wäre, das interessant wäre, oder also ein Fach oder ein paar Lektionen, dass wir uns dort vielleicht noch ein bisschen etwas vornehmen können.
Thomas Nieder, jetzt sind wir gerade so quasi beim Wasser. Vor allem daheim, wo ich es zulasse. Thomas Nieder hat gerade ein Glas Wasser eingeschenkt. Stichwort Wasser. Die Arbeit im Wasser als Taucher. Gibt es da einen Moment jetzt mal außerhalb vom Tauchen, wo kann, je nachdem mit dem Wetter kann schwieriger sein oder einfacher sein, aber sonst außerhalb die Rahmenbedingungen, die es schwierig machen? Also an was fehlt es? Ich habe Nachrichten gesehen oder Studiomails, wo die Leute fragen, wie kann man das Projekt unterstützen? Mit was brauchen Sie Hilfe?
Also, zuerst einmal, dass wir überhaupt in der Schweiz, also wir, die in der Schweiz tauchen, sind top ausgerüstet. Top ausgerüstet meine ich sicherheitstechnisch. Mhm. Wir haben sehr kalte Gewässer. Das stellt ganz andere Ansprüche an das Equipment. Und jeder, der in der Schweiz taucht und sicher taucht, ist entsprechend ausgerüstet. Man sagt auch unter uns Taucher kennen kein schlechtes Wetter. Gibt es nicht. Weder Regen noch Schnee noch sonst etwas interessiert uns eigentlich nicht. Also wir können aussen, wenn es jetzt wirklich blitzt und donnert, dann gibt es Momente, wo man sagt, Wasser und Blitz, Strom und muss nicht sein heute, lassen wir es. Aber sonst halten uns eigentlich nichts ab vom Tauchen. Wenn man uns unterstützen will, wir suchen Partner. Weil das ist es sieht vielleicht nicht überall so, es ist ein mega Projekt. Und was ich vielleicht dazu sagen darf, unsere Gewässer, also man sagt, die Schweiz ist das Wasserschloss von Europa, das ist der einzige Rohstoff, den die Schweiz hat, ist Wasser. Also das geht nach Italien, in die Ostsee, also wir sind Lieferant, Wasserlieferant für halb Europa. Wir haben etwa 1500 Seen in der Schweiz, wobei da Speicherseen und Stauseen sind auch dabei, aber Partnerschaften suchen wir, weil die Projekte auch regional sind so, ich sage jetzt mal, kostenintensiv. Das ist mit dem Grund, wieso als viele Leute abgehalten werden davon, intensiver mitzumachen. Weil wenn ein von unseren Tauchern, noch als Beispiel, wir haben am Vierwaldschättersee ein Event oder einen Erkundungstauchgang und unsere Leute, die in Zürich daheim sind, entscheiden sich, ja, heute Abend gehe ich auch. Das sind 100 Franken weg. Also der investiert an diesem Tag 100 Franken in die ehrenamtliche Tätigkeit. Also er macht es nicht noch kostenlos, er leidet extrem drauf. Und die dann jede Woche gehen, einfach intensiv, die stehen irgendwann vor der Entscheidung, wie erkläre ich jetzt meiner Familie, dass wir heute nicht ins Ausland in die Ferien gehen. Wir machen die Ferien auf Balkonia, weil ganz einfach das Geld fehlt. Und eins von meinen langfristigen grossen Zielen wäre natürlich, dass unsere Ehrenamtlichen vielleicht kostenneutral könnten unterwegs sein. Dass man sagt, okay, die, die mitmachen, wir können euch nicht fürs Tauchen zahlen, aber eure Auslagen,
die Aufwendungen,
vielleicht auf die eine oder andere Art entschädigen, das wäre natürlich sensationell, wobei da sind wir weit davon entfernt. Weil im Vordergrund steht natürlich immer das Projekt selber. Also wenn dann einmal Geld da ist, dann wird es ins Projekt. Ich kann mir das gar nicht erlauben. Irgendjemand sagt, da ist eine 20er-Note als Benzin. Das geht nicht, weil das wäre dann wiederum eine Zweckentfremdung von den Mitteln. Weil die Leute, die uns unterstützen, die Projekte unterstützen. Und es ist mir vielleicht auch gar nicht bewusst, dass die Leute alle so einen Aufwand betreiben. Aber ich kann nicht mehr als mit dem, was ich habe. Und das geht zu 100%, fließt das in die Projekte. Einfach, weil es anders nicht seriös wäre.
Ich möchte etwas schnell aufgreifen. Wir sind schon fast in der Schlussrunde von dieser Sendung. Stichwort Familie. Die sind alles auch Familienmenschen. Also es ist immer sind nicht nur vier Einzelpersonen, die hier vorne sitzen, habe ich das Gefühl, sondern ich schwätze hier eigentlich auch mit ganzen Familiensystemen, die das müssen mittragen. Wie einfach ist das, Janka Poll? Also wir haben es schon ein bisschen angetönt eben. Also die Partnerschaft, die Sie haben mit der Katrin Jacki, jetzt Projekt bezogen, die ist zeitintensiv. Wie machen Sie das mit Ihren Kindern? Sie haben ein 10- und ein 16-jähriges Kind, also die sind auch noch mit drin, die jetzt auch gerade in der Schule sind etc. Also wie teilen Sie sich das ein?
Ja gut, unsere Kinder sind relativ selbstständig. Wir haben es schon früher müssen sein, weil wir beide sehr viel gearbeitet haben. Diskussion gibt es vor allem mit meiner Frau, weil natürlich je mehr Zeit, als ich in die Schule investiere, umso weniger Geld bringe ich heim. Das heisst, sie zahlt wesentlich mehr als Haushaltsbudget mittlerweile als ich. Der Kleine, der Leo, der kommt jeden Mittwochnachmittag, wenn ich eigentlich müsste, auf ihn aufpassen. Nimm ihn einfach in die Schule mit. Das heisst, er ist fast ein bisschen das Maskottchen geworden. Sicher. Von der Schule. Also, wenn ich frage, wie heisst er schon wieder, uns Foto zeigen, er weiss es sicher. Oder? Ja. Weil 60 Schüler, etwa die vergisst meinen Namen. Der Leo vergisst keinen Namen. Ja. Und meine Tochter kommt über die auch vorbei. Weniger, aber es ist ein Teenager, die macht zieht ihre eigenen Kreis.
Und gehen Sie beide gerne in die Schule, Ihre beiden Kinder? No.
Sie gehen nicht gerne in die Schule, nein. Aber sie machen es. Sie sind seriös genug, dass sie in die Schule gehen. Ja.
Also, da spüre ich aber Support. Das ist, die Familie trägt das mit. Wie ist es in Ihrem Fall, Katrin Jacki? Sie haben ein grösseres Familiensystem. Auch noch mit einem Pflegekind daheim, Pflegebub, der glaube 17 ist, aus Afghanistan. Wie machen die mit dem, was sie machen?
Also im Prinzip ist es für uns, also ich sage jetzt nicht das Familienprojekt, aber sie hören mich viel ab und Sorgen und Fragen um die Zukunft von dieser Schule. Tue ich sehr intensiv eigentlich mit meinem Sohn und meinem Mann diskutieren. Eher kritisch der Schule gegenüber ist der Afghanisch. Pflegebub, kritisch im Sinn für ihn, er ist ein bisschen eifersüchtig. Also er war am Anfang auch bei uns in der Schule, gewesen, geht jetzt in die Viventa, er ist einer der Glücklichen, der in der Stadt Zürich die Viventa darf besuchen.
Was ist das Viventa, für alle, die es nicht kennen?
Das ist ein Brückenangebot, ein zweijähriges, zehnjähriges Schuljahr in Art. Also, ja. Die Stadt Zürich tut ja im Gegensatz zu sehr vielen anderen Gemeinden auch einen Flüchtling fördern. Also, darum konnte er von diesem Angebot profitieren. Und er ist ja, am ersten der, der denkt, ja, warum jetzt da die anderen? Warum nicht ich? Das zeigt natürlich auch, dass, wie viel Aufmerksamkeit oder Nachholbedarf er hat. Er ist seit der 11 Jahre auf der Flucht, hat jahrelange Kinderarbeit hinter sich, allein im Iran gearbeitet, in Fabriken und so weiter. Und ich glaube, er braucht eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als ich ihm im Alltag geben kann.
Im Moment können geben. Ja. Thomas Nieder, Familien und das Projekt, das Sie selber machen, inwiefern trägt ihr das mit, macht es mit? Also zum Beispiel, Sie haben zwei Söhne, die erwachsen sind.
Ja, meine Söhne, die haben ihr eigenes Leben mittlerweile. Ja. Die sind alt genug. Wobei die Eltern taucht auch mit. Der taucht mit mir. Zu einem Moment, wo die Person gar nicht gern hat. Ich habe meine Lebenspartnerin, ist auch hier im Saal, Daniela Canovo. Sie ist von Anfang an dabei bei diesem Projekt. Sie ist eigentlich die Leidtragende. Aber das Projekt wäre ohne sie, weil sie so ist, wie sie ist, gar nicht möglich. Seit 6 Jahren, praktisch jedes Wochenende, bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, ob es regnet oder schneit, ist sie an meiner Seite. Sie duldet das nicht nur. Sie begleitet mich. Sie erträgt mich. Und ich muss sagen, wenn ich nicht einen Partner hätte, der so hinter mir steht, wo mir den nötigen Freiraum gibt, wo mich in Ruhe lässt, ich muss nicht denken, ich kann jederzeit, egal Freitag, Samstag, Sonntag, Tag und Nacht, ich gehe tauchen, ich habe ein Projekt. Sie steht neben mir und sagt, okay, gehen wir. So. Ich muss mir nicht gedanken, oh, wie erkläre ich sie jetzt und nicht schon wieder. Und nein, ich habe wirklich ich habe so eine sensationelle Partnerin, wo mich dermaßen stärkt in dem, dass sie mich eben so lässt, wie ich bin.
Der Applaus, der geht in diesem Fall an Daniela. In der zweiten Reihe links sitzen.
Und da sind wir wieder bei den Frauen und Müttern. Man sagt ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine noch bessere Frau. Und das ist doch
so. Das ist in dem Fall so. Janik Gavalin, der Philipp spielt mit.
Genau.
Ist Teil von der Bodensee-Kickers. Ja. Auf welcher Position ist er eigentlich? Ist das wechselnd?
Sturm.
Ist Sturm. Ja, ja. Vorne mit dabei.
Sturm und meistens auch ein bisschen so libero-mäßig.
Ja. Also dort ist die Familie automatisch auch eingebunden. Wir sind leider bereits am Ende von der Sendung. Wahnsinnig schnell gegangen. Merci vielmals für die Geschichte. Danke vielmals, habt ihr uns erzählt, uns mitteilt, was ihr macht und woher dass es kommt. Und ich kann nichts anderes sagen, als dass ich es persönlich sehe. Ich schaue noch ganz schnell, was los ist mit dem Roger Federer. Ich glaube, sie spielen immer noch. Jawohl, genau. Es sieht so aus, wenn der zweite Satz von Rafael Nadal würde gehen. Also der Match ist noch nicht fertig, aber diese Sendung ist fertig. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Dankeschön.
Das war Tagesschau persönlich gewesen, mit ein bisschen Live-Tennis. Und es ist so, wie Christian Zeuging gerade gesagt hat. Der erste Satz hat der Federer gewonnen, 6-5. Und im zweiten steht es aktuell 5-3 für Rafael Nadal. Also, Tagesschau persönlich, live aus dem Casino-Theater Winterthur. Der Christian Zeuging im Gespräch mit Heldinnen und Helden, nämlich mit den Nominierten von der Aktion «Helden des Alltags 2016». Das waren Katrin Jacki und Jan Kapol, die eine Schule für jugendliche Asylsuchende gegründet haben, Janik Gavalin, der Fußballer mit Handicap trainiert, und der Thomas Niederer, der als Abfalltaucher den Güssel aus der Schweizer See holt. Technik Uli Würz und Daniel Durer. Und auf srf1.ch können Sie es persönlich immer nachhören oder am Sonntag am Abend in der Wiederholung am Abend um 10 Uhr. Nächsten Sonntag übrigens moderiert Sonja Haslers persönlich und ihre Gäste sind Cecil Bühlmann, Alt-Nationalrätin der Grünen und gebürtige Sempacherin, und Hans-Peter Latour, ehemaliger Kultfußballtrainer und heute leidenschaftlicher Vogelbeobachter. Und wir haben natürlich den idealen Ort gefunden für das Treffen von diesen beiden. Das persönlich nächste Woche kommt nämlich aus dem Besuchszentrum.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.